Wahrscheinlich wärt ihr jetzt alle gerne mitgegangen, ne? Hattet, gehört, wie die Geschichte vielleicht weitergeht, was sie noch erleben. Und eigentlich ist es draußen auch viel schöner als hier drin. Der letzte Vormittag dieser Gemeindefreizeit und vielleicht sollten wir doch lieber die Sonne genießen, anstatt jetzt eine Geschichte zu hören, die bestimmt 3/4 von uns schon 3-mal gehört haben. Was macht man mit so einer Geschichte? Ich meine, wir haben jetzt viele schöne farbige Bilder gesehen, wir haben gesehen, Gott ist gut, Jesus heilt und da war noch ein glückliches Huhn, was Spaß hatte auf der letzten Seite und keine Ahnung, in meiner Bibel steht nichts von diesem Huhn, aber das ist künstlerische Freiheit. Diese Bilderbücher sind ja immer auch wie eine Predigt. Die versuchen, das Wesentliche des Textes herauszufinden und dann auf den Punkt zu bringen. Und damit es ja auch jeder versteht und damit die Eltern wissen, was sie den Kindern sagen sollen, steht dann auch auf dem Titel gleich, Jesus heilt. So, jetzt müssen es alle kapiert haben und dann kann man so ein Bilderbuch auch angucken. Also das Wichtigste wird immer rausgesucht und dann betont, es gibt immer ein Problem und Jesus ist immer die Antwort auf dieses Problem. In jedem dieser Kinderbibelbücher. Ist Jesus wirklich immer die Antwort auf jedes Problem? Ich weiß nicht, wie es euch geht in eurem Leben. Manche von euch sind sogar älter als ich. Und ihr müsst Erfahrungen gemacht haben, wo ihr festgestellt habt, nee, Jesus ist nicht die Antwort auf jedes Problem. So einfach ist das nicht. Und in meinem Leben hüpfen nicht glückliche Hühner dann durch die Gegend und freuen sich. Gemeinsam Lasten tragen, hat Waldi gesagt, ist das Thema der Predigt heute. Es geht ja in dieser Predigtreihe darum, warum es besser ist, zusammen unterwegs zu sein. Better together. Warum es besser ist, gemeinsam auf dem Weg zu sein. Und wir haben hier eine Geschichte gehabt, wo 4 Freunde miteinander unterwegs sind. 4 Freunde ist ja schon mal super. Wer von euch hat 4 Freunde? Gebt mal die Hand. 4 Freunde. Wer hat sogar mehr als 4 Freunde? Nicht schlecht. Wer hat 4 Freunde, die ihn tragen können? Ja, nicht mehr so viele, siehst du? Gemeinsam Lasten tragen, heißt es. Was das praktisch auch bedeutet, habe ich vor ziemlich genau 10 Jahren sehr praktisch erlebt in meinem eigenen Leben, als ich die schwierigste, herausforderndste Zeit meines Lebens hatte. Damals hat meine Frau mich verlassen und hat mir gesagt, sie will nicht mehr mit mir verheiratet sein. Und das war ein Schock und ich habe es nicht verstanden und ich habe Gott gefragt, was ist los? Und er hat es mir nicht gesagt. Und es war eine Zeit, wo ich vieles in Frage gestellt habe, vieles ganz neu gedacht habe und auch zeitweise gedacht habe, ich schaffe es nicht, diese Last zu tragen. Ich habe eine Psychotherapie gemacht damals, bin zu einem Psychotherapeuten gegangen, haben mir 25 Stunden verschreiben lassen und war dann da regelmäßig. Und nach diesen 25 Stunden dachte ich, ich brauche das nochmal und habe nochmal 25 Stunden mir verschreiben lassen, war also insgesamt 50 Termine bei diesem Psychotherapeuten und habe versucht zu verstehen, was dann in meinem Leben passiert ist. Der hat mir nicht so sehr weitergeholfen, aber es hat mir Struktur in mein Leben reingebracht damals. Das war wichtig. Diese Phase der Trennung bis hin zur Scheidung dauerte 3 Jahre. Und das waren die schwierigsten Jahre meines Lebens. Und die hätte ich nicht geschafft, wenn nicht Freunde an meiner Seite gewesen wären. Nicht 4, ich hatte 3. 3 Freunde. 3 Freunde, die mich damals getragen hatten, als ich keine Kraft mehr hatte, alleine zu laufen. drei Freunde, die mit mir zusammen zu Gott gegangen sind. Drei Freunde, die mit mir gebetet haben und die Worte gefunden haben, wenn mir nichts mehr einfiel, außer hilf mir. Und drei Freunde, die mich motiviert haben und aktiviert haben und gesagt haben, komm, lass uns mal was machen, wenn ich morgens fast nicht aus dem Bett rauskam, weil ich so depressiv war. Ich wäre ohne meine Freunde da nicht durchgekommen und ich wäre ohne meine Freunde nicht der, der ich heute bin. Mit dem einen gehe ich regelmäßig essen, heute noch, und mit dem anderen teile ich meine Liebe zum Whisky, und auch das sind Gründe, warum ich heute nicht der wäre, der ich bin, dass diese Freunde an meiner Seite geblieben sind. Es war ein heftiger Einstieg, ne? Also es war auch für mich ein heftiger Einstieg, weil es mich immer wieder ein bisschen zurückdenken lässt an diese Zeit. Und das ist eine Zeit meines Lebens und es wird ein Teil meines Lebens bleiben. Aber wie geht es euch? Welche schwierigen Zeiten habt ihr erlebt? Vielleicht habt ihr auch solche Menschen in eurem Leben gehabt, die mit euch durch schwierige Zeiten durchgegangen sind, die euch getragen haben. Vielleicht seid ihr selber Menschen, die andere getragen haben, die Kraft hatten und gesagt haben, stütz dich auf mich. Du musst gar nicht die Kraft haben zu laufen, du musst nur die Kraft haben, dich an mir festzuhalten. Und dann gehen wir. Ich kenne einige von euch näher. Und wir sind eine lange Zeit auch schon in dieser Gemeinde zusammen unterwegs gewesen. Und ich habe vieles gehört und vieles gesehen. Auch an Schwierigkeiten in eurem Leben. An Leid, an Krankheit, an Jobverlust, an Beziehungsverlust und Trennungen. Und habe zeitweise auch mittragen können und mitbeten können. Wir sind Menschen, die können hier stehen und sagen, wir feiern dich, Jesus, du bist unser Herr und du bist unser Retter, und dann gehen wir am Montag in unseren Alltag und unser Alltag macht uns fertig. Unser Alltag ist kaum zu bewältigen. Unser Alltag stellt Herausforderungen, wo wir den Eindruck haben, das kriegen wir nicht hin. Wir brauchen Menschen an unserer Seite und wir brauchen immer wieder auch die Hilfe Gottes. Ich glaube, dass Gott sich das genauso gedacht hat. Ich glaube, Gott hat sich das genauso gedacht, dass wir alle in unserem Leben an Punkte kommen, wo wir feststellen, wir schaffen es nicht alleine. Wir schaffen es nicht alleine. Egal wie alt du bist, du schaffst es nicht alleine. Vielleicht bist du jetzt 18 und hast gerade Abi gemacht und sagst, die Welt gehört mir. Und hast noch nie ein echtes Problem gehabt. Erschrick nicht, wenn es kommt. Es kommt. Vielleicht bist du älter und hast schon mehrere solcher Phasen hinter dir und sagst, mich kann nichts mehr erschrecken. Doch, dich könnte noch mal was erschrecken. Gott hat es zugelassen, dass unser Leben so ist, wie es ist, damit wir erkennen, wir packen es nicht alleine. Wir brauchen ihn und wir brauchen einander. Better together. Es ist besser, zusammen unterwegs zu sein. Es ist besser, Freunde zu haben, die mit dir auf dem Weg sind. Und ich möchte diesen Bibeltext euch nochmal vor Augen malen. Ihr sollt ihn nochmal hören. Janika wird ihn vorlesen. Er ist ein bisschen ausgedehnter, ein bisschen detailreicher als diese Bibelgeschichte, die ihr eben gesehen habt. Janika, würdest du es bitte vorlesen?
Wie du willst. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo sich Jesus befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihm vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt.
Dankeschön. Dieser Text ist voll von Dingen, über die man predigen könnte. Voll von Dinge, die über Jesus gesagt werden, die man alle einzeln anschauen könnte und echte längere Predigten draus machen könnte. Andere Gesichtspunkte, die uns Menschen in den Blick nehmen. Wie ticken wir? Was denken wir? Was bewegt uns? Ich werde nicht alles heute thematisieren, sondern ich möchte eure Aufmerksamkeit auf einige Punkte lenken. Der erste Punkt ist der, gemeinsam Lasten zu Jesus bringen. Das Interessante ist ja, dass diese vier Freunde nicht nur diesen Mann auf der Matte tragen. Ja, die haben den nicht nur auf die Matte gepackt oder auf sein Bett und laufen durch die Gegend und sagen, guck mal, heute ist so schönes Wetter, du kommst sonst nie raus, du kannst ja nicht laufen. Wir gehen jetzt mal raus und gehen in die Sonne. Oder sie sagen, komm, du kannst ja deine Brötchen nicht alleine kaufen, aber wir möchten, dass du diese Erfahrung nochmal machst. Lass uns zum Bäcker gehen und da darfst du dann bezahlen. Wichtig ist nicht nur, dass vier Freunde ihren fünften Freund tragen. Wichtig ist, wohin sie ihn tragen. Das Entscheidende ist, wohin sie ihn tragen. Und in dem Text steht, sie bringen ihn zu Jesus. Sie bringen ihn zu Jesus. Jesus war in der Zeit wieder in Kapernaum oder Kapernaum. Er war früher schon da, er war dann woanders unterwegs und kam zurück. Und er war in einem Haus. Wahrscheinlich war das das Haus von Petrus. Und Jesus war in diesem Haus und ganz, ganz viele Leute waren zu ihm gekommen. Warum? Weil er ganz viele Kranke heilte. Nein, weil er predigte. Jesus predigte in diesem Haus. Und er erzählte von Gott. Er erzählte vom Vater im Himmel. Er erzählte von der Möglichkeit der Vergebung. Ich weiß nicht, was er ihnen erzählt hat vom Wort Gottes her. Aber es war so attraktiv, dass die Bude voll war. Ja? Die Häuser waren damals so, das war ein großer Raum mit einer Tür. Dann gab es einen Innenhof, der abgegrenzt war. Und von diesem Innenhof raus auf die Straße gab es dann nochmal eine Tür. Und die Leute waren im Haus, der Innenhof war voll und die Tür auf der Straße, da standen Leute und wollten rein. Das heißt, als die Jungs da ankamen, war keine Chance. Sie wollten mit ihrer Last zu Jesus, zu dem, der da predigte, auf den setzten sie ihre Hoffnung, aber sie kamen nicht hin. Sie kennen die richtige Adresse, sie machen sich auf den Weg, aber das Ziel ist nicht zu erreichen. Matthias hat Freitagabend erzählt, wie er versucht, den Willen Gottes zu erkennen. Und er sagt, manchmal ist es so, dass Gott einfach eine Tür aufmacht. Gott macht eine Tür auf und dann kann man erkennen, da kann ich durchgehen. Aber das macht er leider nicht immer. Hier macht er keine Tür auf, die Türen sind alle zu. Und wenn ihr euch überlegt, als wir zum Essen angestanden haben, ja, in der Schlange, immer einer nach dem anderen, wer von euch hat sich vorgedrängelt bis nach vorne und gesagt, ich will da jetzt hin? Das machen wir nicht. Wir in Deutschland machen das nicht. Man sagt es vor allem über die Engländer, dass die sich an jede Schlange anstellen, die sie sehen. Aber ich glaube, wir Deutschen ticken auch so. Man macht das einfach nicht, sich vordrängeln. Und wenn hier die Tür verschlossen ist, dann hätten die Freunde auch sagen können, ah ja, soll wohl nicht so sein. Ne? Wir hatten zwar den Eindruck, dass wir unseren Freund zu Jesus bringen sollen, aber es geht ja nicht. Keine Chance. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, wenn du das Ziel kennst, wenn ihr als Freunde das Ziel kennt, dann lasst euch von Widerständen nicht aufhalten. Dann lasst euch von Widerständen nicht aufhalten. Diese Freunde mussten Widerstände überwinden. Diese Freunde mussten kreativ werden. Die mussten sich was einfallen lassen. Die mussten überlegen, wie erreichen wir Jesus? Wie kommen wir dahin? Und wahrscheinlich sind sie über diese Außentreppe aufs Dach, vielleicht auch über ein anderes Dach vom Nachbarhaus. Das steht da nicht im Text, aber sie sind aufs Dach gekommen. Und dann haben sie entweder die Ziegel weggeräumt oder dieses Lehm-Stroh-Geflecht, mit dem diese Flachdächer gedeckt waren. Sie haben eine fette Sachbeschädigung begangen in einem Haus, das ihnen nicht gehört. Super Idee. Sicher werden sich alle freuen, dass sie jetzt da sind und da dann auch noch ihren Freund runterlassen, genau vor Jesus, wo ja, weiß nicht wie viele Leute da standen, ihn hören wollten. Und sie unterbrechen die Predigt von Jesus. Das musst du mal reinziehen. Ja? Jesus predigt und Jesus erzählt gerade vom Wort Gottes. Und sie unterbrechen den, die sagen, wir sind jetzt gerade wichtiger. Ja, unser Freund ist jetzt das Wichtigste hier in Kapernaum. Jesus, das ist deine Priorität, kümmere dich um ihn. So waren die drauf, diese vier Egoisten oder fünf. Krass, was würde Jesus jetzt machen? Dann stellt euch hinten an, gefälligst, ja, zieht eine Nummer. Hat er nicht gemacht. Jesus lässt sich stören. Das ist der dritte Punkt, der für uns wichtig ist, wenn wir zu Jesus gehen. Jesus lässt sich von uns stören. Jesus nimmt sich immer Zeit für uns. Jetzt ist es für ihn viel einfacher als damals. Damals musste er anderen Leuten sagen, okay, ich treffe jetzt hier eine Entscheidung, ich lasse mich stören, Störung hat Vorrang, ich kümmere mich um diesen Mann. Und alle anderen, ihr kommt später dran. Jetzt hört er jeden von uns und hat für jeden von uns Zeit. Wenn du zu Jesus kommst und betest, dann hört er dir zu, als ob du der einzige Mensch auf der Welt wärst, der betet. Jesus lässt sich von dir stören. Wir haben eine Chance, direkt durchzugehen zu Jesus. Wir müssen nicht an zig anderen Leuten vorbei. Wir müssen nicht große Hindernisse überwinden. Jesus ist genau ein Gebet weit weg, wenn du mit ihm reden willst. Und wenn man sich das überlegt, dann nutzen wir das viel zu selten. Wir nutzen das einfach viel zu selten. Jesus lässt sich stören. Das ist der dritte Punkt. Er hat immer Zeit für dich. Und dann kommt ein Vers, der hat mich schon immer fasziniert. Jesus sieht den Gelähmten direkt vor sich liegen, aber im Text steht, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. Jesus nimmt den Glauben dieser vier Freunde wahr. Er erkennt diesen Glauben und er achtet ihn. Und er macht was daraus. Er reagiert darauf. Er sagt nicht, ist egal, was ihr mir zutraut. Ist egal, was ihr für möglich haltet. Er sagt, ich achte das. Ich sehe euren Glauben. Und deswegen reagiere ich jetzt. Er sah sicher auch den Glauben des Mannes, der vor ihm lag. Also ich glaube nicht, dass die diesen Gelähmten gegen seinen Willen zu Jesus gebracht haben. Der wollte auch zu Jesus. Und er hat auch von Jesus erwartet, dass er eingreift und handelt. Jesus sah ihren Glauben und er sagt zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn ist, weil alle sind Kinder Abrahams. Die Juden sind Kinder Abrahams. Jesus spricht sie an, mein Sohn. Für alles, was Jesus getan hat, an dieser Stelle, an Sündenvergebung und später auch an Heilung, ist der Glaube dieser Freunde der auslösende Punkt, der wichtigste Punkt. Der entscheidende Faktor ist der Glaube. Weil er ihren Glauben sieht, handelt Jesus. Weil er ihre unausgesprochene Bitte versteht, reagiert er. Weil er die Not sieht, greift er ein. Wahrscheinlich haben die Freunde erwartet, dass Jesus heilt. Sie haben davon gehört, dass Jesus immer wieder Kranke heilt, dass er sie gesund macht. Und das war sicher ihr Anliegen. Aber was macht Jesus? Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum macht er das? Hat er doch ihr Anliegen vielleicht nicht verstanden? Jesus tut es, weil die Sündenvergebung Priorität 1 ist. Birgit hat gestern Zeugnisse hier gegeben von ihrem Gebet für Heilung bei anderen, weil Jesus die Krankheit mit ans Kreuz genommen hat. Aber zuallererst, und das hast du dann auch betont, hat er unsere Schuld ans Kreuz genommen, hat er unsere Sünden vergeben. Jesus ist gekommen, um unsere Sünde zu vergeben, damit wir wieder Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel haben können. Das war seine Priorität, dass die Kinder wieder zum Vater kommen, dass die Familie zusammenkommt. Das war seine absolute wichtigste Aufgabe hier auf dieser Welt. Und ja, natürlich hat er auch geheilt. Er hat geheilt als Zeichen des Reiches Gottes. Er hat immer wieder dadurch bewiesen, wer er ist. Denn die Frage war ja, die kam sofort von den Schriftgelehrten, wie kannst du Sünde vergeben? Nimmst du da nicht den Mund ein bisschen voll? Die wussten alle, nur Gott kann Sünde vergeben. Das ist vom Alten Testament her sehr klar. Nur Gott selbst kann Sünde vergeben. Also wie kommt Jesus da drauf zu sagen, ich kann Sünde vergeben? Er macht das ja nicht so, wie es oft auch getan wird, beschrieben wird in der Bibel, dass er darum bittet, Herr, vergib ihnen diese Sünde. Er sagt, dir ist vergeben. Das kommt so eine direkte Zusage, kommt nur zweimal vor in allen Evangelien. Dir ist vergeben. Das kann nur Gott. Und es hat die Schriftgelehrten, die wussten, was im Alten Testament steht, wahnsinnig genervt, weil damit sagte Jesus, ich bin Gott. Ich, der Menschensohn, diesen Titel benutzt er auch und bezieht sich auch auf das Alte Testament, auf Daniel, wo auch klar ist, dieser Menschensohn kommt von Gott. Ja, er sagt also einmal, ich bin der, der von Gott kommt, und er sagt, ich bin Gott, denn ich vergebe Schuld. Ich stelle die Beziehung wieder her zwischen Gott und Mensch. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Priorität, deshalb bin ich gekommen. Und das war der Schock für die Schriftgelehrten. Und auch da wieder versteht Jesus, was in ihren Herzen passiert. Die sagen das nicht. Vielleicht haben sie sich nicht getraut, weil zu viele Fans von Jesus auch dabei waren. Ja? Aber er nimmt sie wahr, so wie er den Glauben der Freunde erkennt. Erkennt er diesen Widerwillen, diese Ablehnung der Schriftgelehrten. Und er sagt, warum denkt ihr sowas in euren Herzen? Warum denkt ihr sowas? Aber um euch zu zeigen, dass der Menschensohn das tun darf und tun kann, deswegen heile ich jetzt auch. Das ist dieses Zeichen des Reiches Gottes. Deswegen sage ich dem jetzt auch, steh auf, nimm dein Bett und geh. Jesus hat zuallererst die Priorität, uns die Schuld zu vergeben, damit wir wieder zu Gott kommen dürfen und können. Denn die Schuld trennt uns. Die Vergebung bringt den Menschen zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Und dann heilt er natürlich auch. Aber das ist Prio 2. Das ist nicht das Wichtigste. Ich finde das faszinierend, wie relevant Jesus den Glauben der Freunde nimmt. Und ich glaube, dass das für uns relevant ist. Dass Jesus nach unserem Glauben fragt. Da sagt Matthias, was glaubst du? Sabine, was glaubst du? Otto, was traust du mir zu? Uwe, was traust du mir zu? Und dass er darauf reagiert. Dass er handelt. Dass er darauf wartet, dass wir andere zu ihm bringen. Wen sollen wir zu Jesus bringen? Die Freunde brachten den Kranken. Den Kranken, der aber zuallererst Sündenvergebung brauchte. Wenn wir unterwegs sind in der Gemeinde und gemeinsam, better together, wenn wir unterwegs sind, ob in unserem Hauskreis, in der Kleingruppe, in der Mitarbeiterschaft, im Gottesdienstteam, wo auch immer, wo wir unterwegs sind, wenn wir Menschen zu Jesus bringen und ihm hinhalten, dann bringen wir zuallererst Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die von Gott noch getrennt sind. Und wir wollen, dass sie in die Gemeinschaft mit Gott kommen, so wie wir in der Gemeinschaft mit Gott sind. Das ist unsere erste Priorität, das ist die erste Priorität Gottes. Und dann bringen wir auch einander vor Gott, eben in dem Alltag, den wir erleben, in den Schwierigkeiten, die wir haben, in den Herausforderungen, die uns begegnen. Das ist die Stärke eines Teams, die Stärke einer Gruppe, die Stärke dieses besser zusammen. Ich stelle mir das bei diesen vier Freunden auch so vor, dass nicht alle gleich waren. Das waren vier unterschiedliche Typen. Wahrscheinlich hatte der eine die Idee und hatte von Jesus gehört und sagt, können wir den da nicht hinbringen? Und da war garantiert einer, der sagte, oh, nee, weißt du, bei dem ist immer so voll. Ja, und es gibt ja noch ein paar andere Wunderheiler, vielleicht probieren wir es da. Und dann gab es noch einen dritten, der sagte, nee, du, meine Frau hat gekocht. Wenn ich da jetzt wieder nicht dabei bin, kriege ich Ärger. Das waren vier Freunde, die sich auch erstmal einigen mussten, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie um ihres Freundes willen gesagt, wir gehen jetzt los und wir tragen den Typ und wir tragen ihn zu Jesus. Und Jesus sah ihren Glauben und Jesus handelte. Der Glaube der Freunde, der dazu führte, dass sie die Last des kranken Freundes auf sich nahmen, der bewirkte Rettung, Sündenvergebung, Heilung. In Galater 6, Vers 2 sagt Paulus, helft einander, eure Lasten zu tragen. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Das Gesetz, das Christus entspricht. Denn wer ist Christus? Christus ist der, der für uns alles getragen hat. Jesus ist der, der unsere Schuld auf sich genommen hat, unsere Last auf sich genommen hat und sie getragen hat am Kreuz und bezahlt hat am Kreuz. Und jeder, der ihm nachfolgt, soll so sein wie Jesus. Er soll auch Lasten tragen. Jeder, der zu Jesus gehört, der zur Gemeinschaft Jesu gehört, der zum Vater im Himmel gehört, der soll auch Lasten tragen. Und zwar nicht nur die eigenen, sondern gemeinsam einander die Lasten tragen. Das ist das Gesetz Christi. Das ist dieses liebet Gott und liebt einander. Und es bedeutet ganz konkret, tragt einander die Lasten. Galater 6 ist ein tolles Kapitel. Da steht noch einer meiner Lieblingsverse, und zwar in Vers 6. Gut zuhören. Wir haben gestern Abend viel über Finanzen gehört. Jetzt hört ihr noch mal was ganz kurz. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Ich unterrichte euch in der Lehre des Evangeliums. Galater 6, Vers 6. Ihr könnt es zu Hause gerne nochmal nachlesen. Ich werde da vielleicht irgendwann nochmal drüber predigen, wenn ich den Eindruck habe, es langt nicht. Aber ich komme dann auf euch zu. Ja? Galater 6, das ist aber auch einander Lasten tragen. Ja? Paulus macht es deutlich, dass die in der Gemeinde dienen, ob das jetzt in der Predigt ist, am Wort, dass man die versorgen soll. Das ist auch ein Lastentragen, weil wie bei den Leviten früher im Volk Israel, wer sich um die Arbeit des Herrn kümmert, wer im Tempel arbeitet, der kann sein Feld nicht bestellen, der hat kein Vieh, sondern der muss seinen Job machen. Und dann ist es die Aufgabe der anderen, die Last dieses Menschen mitzutragen. Es ist immer wieder das gleiche Prinzip. Was macht diese Geschichte jetzt mit euch? Vielleicht behaltet ihr euch auch nur diesen Satz, Jesus heilt. Aber ich würde sagen, nein, die Priorität ist darauf, dass Jesus rettet. Jesus will retten. Und vielleicht fragst du dich aber auch jetzt, auf wen kannst du dich wirklich verlassen? Wer würde es auf sich nehmen, dich zu tragen, wenn du es nötig hast? Hast du Freunde? Eine Gruppe von Freunden, denen du vertraust, denen du von deinen Lasten erzählen kannst und die dich nicht für blöd halten oder aus der Gruppe ausschließen, sondern die sagen, komm, lass uns zusammen zu Jesus gehen. Ah, du kannst nicht? Ach, wir tragen dich. Wer bringt dich zu Jesus, wenn dir selber die Kraft fehlt? Wer betet für dich? Wir haben das nötig. Ich habe das nötig. Jeder von uns hat das nötig. Keiner von uns schafft alles alleine. Und wir müssen das auch nicht. Und wir werden es mehr und mehr merken, je älter wir werden, dass Dinge nicht mehr so funktionieren wie früher. Dass es nachlässt. Gestern Nachmittag mit Frank Roland Tischtennis gespielt. Wir haben beide erlebt, dass Dinge nicht mehr so funktionieren wie früher und dass uns dann heute nach dieser Dreiviertelstunde doch die Knochen wehtun. Wir haben uns zu viel bewegt für unser Alter. Nee, also das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, wir müssen das einfach regelmäßiger machen. Aber ich wollte sagen, wir erleben alle Mangel, wir erleben alle Schmerzen, ganz unterschiedlicher Art. Je älter du wirst, desto mehr wird dir das bewusst werden, glaube ich. Warum sind wir als Christen in einer Gemeinde zusammen? Weil wir Menschen sein wollen, die andere tragen und weil wir Menschen sein wollen, die getragen werden. Vor 10 oder 11 Jahren haben wir Gemeindefreizeit gemacht. In Rehe, glaube ich, war das. Und Matthias Krebs hat über diesen Text gepredigt. Und er nannte diese 4 Freunde, wisst ihr das noch? Hat es noch einer, er hat einen Begriff geprägt, er nannte sie die Zipfelbrüder. Die Zipfelbrüder, jeder hatte einen Zipfel des Bettes oder der Matte in der Hand, um dann diesen Freund zu Jesus runterzulassen. Die Zipfelbrüder, ich fand das toll, dieses Bild. Ich möchte gern so ein Zipfelbruder sein. Und ich möchte mit euch Zipfelschwestern und Zipfelbrüdern zusammen in dieser Gemeinde unterwegs sein, um Menschen zu Jesus zu bringen, die ihn noch nicht kennen. Zuallererst Menschen, die Jesus noch nicht kennen, damit sie ihm begegnen und damit sie zur Familie Gottes des Vaters kommen, damit ihre Sünde vergeben wird. Und dann möchte ich mit euch zusammen Menschen vor Jesus bringen, die schon mit Jesus unterwegs sind, aber die Schwierigkeiten haben, die Last zu tragen. Und wenn wir zu Jesus gehen, das sagt dieser Text, dann sieht Jesus unseren Glauben und dann handelt er. Wir haben einen Gott, der agiert, dem wir nicht egal sind, sondern der uns lieb hat und der handelt und eingreift und rettet und heilt. Erinnert ihr euch noch an gestern Abend, an David und Benny, als sie hier nach vorne kamen? Es war gelebte Zipfelbruderschaft. Werde ich nicht vergessen, dieses Bild. Ihr habt das nicht gerade nur gehört, ihr habt es gestern Abend gesehen, live erlebt. So möchte ich in der Petrusgemeinde mit euch weitergehen. Genauso. Zur Ehre Gottes, weil er sich darüber freut. Und zum Wohl der Menschen, die er liebt. Da steckt so viel Power drin. weil dieser Gott so viel Power hat und weil er sie uns gerne gibt und weil er gerne eingreift und handelt und sich als der Retter und Heiland erweist. Und diesen Gott wollen wir Ehre geben mit unserem ganzen Leben und diesen Gott wollen wir jetzt auch wieder singen und es bekennen, dass er unser Herr ist, der Retter, der Heiland, der unseren Glauben sieht und wertschätzt. Einer bringt den anderen zu Jesus, zur Ehre Gottes. Amen.